Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Alles kommt wieder, aber wie war das damals in den 80ern mit den ersten MCs in Deutschland? Manscha Friedrich hat als Sprayerin, DJin und Rapperin den deutschen Hip-Hop geprägt, als der noch nicht mal deutsch war. In den meisten Hip-Hop-Chroniken kommt sie dennoch nicht vor. In den 90ern kritisierte sie die zunehmende männliche Dominanz der Szene, unter anderem auf einem Live-Auftritt.
Ich kann es nicht mehr im Gesicht mehr sehen, wenn das Gerede von den Leuten, das nur sie hier vorn verstehen. Ich kann es nicht mehr im Gesicht mehr sehen, wenn das Gerede von den Leuten, das nur sie hier vorn verstehen.
Manscha Friedrich wird danach gemieden und die Geschichte des Deutschraps ohne sie verfasst. Das möchte sie nun korrigieren. Sie möchte zeigen, dass deutscher Hip-Hop in seinen Anfängen sehr wohl eine Vielzahl an Frauenbildern ermöglichte. Ich habe sie gefragt, wann sie zum ersten Mal gerappt hat.
Also ehrlich gesagt, das erste Mal, das Mikro in der Hand hielt und sowas ähnliches wie Rap gemacht habe, war hier in Berlin tatsächlich, in der Diskothek nannte man das ja damals, oder in dem GI-Club Chick. Und da habe ich einfach aufgelegt, Freitag zur Ladies Night, es wurde ein DJing gesucht. Ich war noch total jung, habe gesagt, ich bin 18, war ich noch lang nicht. Und hatte aber damals in Hannover immer bei meinem damaligen Freund geübt, so an seinen Plattenspielern, dachte, ich bin bereit, ich kann das. Und hab dann gesagt, okay, ich übernehme das mit der Ladies Night. Und damals in diesem Chick gingen halt die Mikrofone rum. Oder das Mikrofon ging dann halt rum unter den Soldaten. Und es wurde halt so in einem Takt der Musik reingesprochen, woher man kommt. Es wurde mal gefragt, wo kommst du her, wo kommst du her? Und dann wurde halt gesagt, na, aus New Jersey, aus Philadelphia, ist Philadelphia im Haus. Und irgendwann ging das Mikro an mich zurück und dann habe ich total lustig. Ich finde es immer noch bis heute lustig. Hab dann einfach bei AFN mir einen der nächstbesten Rap-Song, den es überhaupt da gab, aufgenommen und hab dann den Text abgeschrieben, richtig schön Stop Play abgeschrieben. Und das war letztendlich ein Song über einen Typen, also der rappt ein Typ, der halt der schönen Nacht mit der Frau dann halt seinen Freunden von dieser Nacht erzählt. Das habe ich dann gerappt. Alle haben es abgefeiert. Also das war mein erster Beginn mit Rap, aber eigentlich gar nicht so innerhalb einer Hip-Hop-Szene oder eines Hip-Hop-Settings oder so, sondern eher in so Musik von Funk, Soul und dieser GI-Szene, dass es da angefangen hat.
Wenn ich jetzt an die Anfänge des deutschen Hip-Hop denke, von einer heutigen Warte aus, dann fallen mir eher so Namen ein wie Torch, Storm oder Cora E. Wer waren denn aus Ihrer Sicht die Wegbereiter des deutschen Hip-Hops?
Wenn ich gefragt werde, wer war hier wirklich in Hip-Hop in Deutschland, waren das ganz andere Namen. Rock the Most zum Beispiel, das ist eine Berliner Kombo gewesen. Die haben viele Auftritte gehabt ganz am Anfang. No Remorse hatte mit uns das erste Battle of the Year eröffnet. Die haben aber eben alle auf Englisch gerappt. Und in dem Moment, wo man natürlich das so definiert hier, Hip-Hop in Deutschland, wenn man das so nennt, der deutsche Rap, das schließt eben all diese englischsprachigen Bands und Interpreten, also MCs, alle Menschen, die es da gab, die auf Englisch gerappt haben, die nämlich dann einfach aufgehört haben. Von daher ist das für mich nicht Torch, weil es war in dem Moment, also Hip-Hop in Deutschland ist mehr als nur deutscher Rap.
Dann kommen wir doch mal zu Ihrer Rolle damals an den Anfängen der Szene. Was waren Ihre Themen? Wie sind Sie aufgetreten?
Es gibt so drei Intervalle. Es war einmal die Zeit eben von 83 bis 86 und da habe ich gesprüht und gerappt, aber das war ja alles ganz Amateur, klein. Wir haben in kleinen Dorfdiskos gerappt. Von daher, da gab es von meiner Seite aus wieder ein Standing, noch eine Haltung, noch ein Thema, noch irgendwas. Es war halt, ich war froh, wenn ich irgendwie einigermaßen geschafft habe, im Takt in der Disco zu irgendeinem Song, die der DJ da aufgelegt hat, zu rappen. Und gesprüht war es wirklich die so ganz einfache Sachen, wie damals halt Splash, Jump, Bronx. Das war so, man hat das so aus diesen ersten Musikvideos adaptiert. Dann habe ich meine erste Tochter bekommen und hatte erstmal einen Break da drin in dieser aktiven Zeit und habe dann 87 erst weitergemacht. Ich hatte mir überlegt, will ich mit dem Hip-Hop oder mit dem Rap weitermachen? Beim Rap war klar, ich war sehr interessiert an so spirituellen Themen. Es gab so die Spaßleute, die einfach nur Spaß-Rap gemacht haben, aber die waren genauso Hip-Hop wie eben De La Soul und Arrested Development kam dann auch irgendwann später. Aber das war auf jeden Fall da, wo ich mich musikalisch sah und auch wo Pudding sich die Piece sich musikalisch sah an, deswegen haben wir unsere Texte, waren dementsprechend eher so über, wo wir Frauen stehen, dass wir Frauen auch was wert sind, dass wir Frauen uns auch positionieren können und dass wir es denen auch zeigen, dass wir das Recht haben, hier zu stehen oder über Umweltverschmutzung und solche Sachen. Also wir waren von vornherein nicht dieses typisch, ich bin eine total geile Pussy und ihr alle, ich mache euch fertig. Und also auf diesen Habitus von so Art Gangster-Rap, darauf bin ich nicht aufgesprungen.
Es klingt so ein bisschen, als wären Sie und aber auch andere in einer viel diverseren Welt, in einem viel diverseren Kosmos am Anfang gewesen, als wie man jetzt dann, als dann der Siegeszug des Gangster-Raps kam, sich den Hip-Hop vorstellt. Sie haben dann ja auch selber irgendwann
gemerkt, da hat sich was geändert. Da passten Sie entweder nicht mehr in die Szene oder die Szene nicht mehr zu Ihnen. Gab es da so einen Moment, eine Situation, die Ihnen das verdeutlicht hat?
Es gab verschiedene Ebenen, die dann Stück für Stück kamen, wo ich gemerkt habe, das geht so nicht mehr. Erstens mit dem Auftauchen der Zulu Nation, also in dem Moment, wo Torchheit losging. Und ich habe Odom on the Run, das Buch gelesen von dem Sprüher, der hier sehr früh verstorben ist. Und der hatte das 1995 in seiner Biografie auch schon benannt. Das wusste ich bisher gar nicht, aber er hat so recht, weil bis dahin konnten wir tun, was wir wollten. Es gab unterschiedliche Stile und Musikrichtungen und wir haben uns so entwickelt und waren mit den Breakern und Graffiti-Sprühen eins. Plötzlich kam jemand und der stellt Gesetze auf. Das ist meine Perspektive. Dass er halt kam und plötzlich Leuten verboten hat, weiß ich nicht, Cola zu trinken, ne? Oder zu rauchen. Ich meine, es waren ja 20-jährige, 21-jährige Menschen da, die eigentlich selber entscheiden dürften. Da fing so diese erste Einschränkung, diese Gesetze, da formierten sich so die ersten Gesetze.
Nur nochmal zum Verständnis, wieso konnte der das denn? Wieso konnte Torch solche Gesetze aufstellen mit Zulu Nation, an die sich dann auch andere gehalten haben?
Naja, weil er hat das schon so kommuniziert, so ein bisschen ganz absurd eigentlich, dass halt der sozusagen Hip-Hop Godfather, obwohl das ja eigentlich gar nicht wirklich ist, aber African Bambaataa war plötzlich dann der Godfather of Hip-Hop, Zulu Nation, und er war ja dann so sozusagen befähigt von ihm, dass er das ja so an die deutsche Community, er ist so der Gesandte, also ist ja fast schon, wie ich finde, fast sektenmäßig, ganz ehrlich, er ist so der Gesandte und er darf das jetzt verkünden, und dementsprechend hatte er plötzlich so eine erhobene Position, und bis dahin hatte das niemand. Diese Clique, die waren mega locker, total lustig, sehr wortgewandt auch, und haben da nochmal so eine andere Qualität auch reingebracht, auch vom Auftreten her. Hat das auch so verkörpert und hat dann ja auch bis heute, lässt sich da ja als Legende eben auch feiern.
Und das haben Sie dann ja auch in Ihrer damaligen Kritik zum Ausdruck gebracht.
Richtig.
Wie lief das ab?
Ich habe einmal Kolumnen fürs Boomi, das ist ein Dresdner Hip-Hop-Magazin gewesen. Vorher gab es nicht das Wort Real-Hip-Hop. Man hat es einfach gemacht und plötzlich war das, wer ist hier wirklich real? Und wer real ist, verkauft keine Platten und der rappt auf Deutsch und der ist Zulu Nation. Darüber habe ich Kritik geäußert. Ich habe es auch Torch selber gesagt, dass ich das nicht okay finde. Ich habe das Akim auch gesagt, letztendlich dann irgendwann mal, und habe gesagt, hier diese Entwicklung, das geht nicht, und ihr separiert das alles, ihr grenzt Leute aus. Und die waren aber halt in der Zeit schon auf so einem Weg nach oben und auf so einem Weg von Ruhm, und es kam immer mehr Publikum dazu, die Jams wurden immer kommerzieller und größer, und ich kann das schon nachvollziehen, dass sie dann gedacht haben, oh nein, jetzt versaut ihr uns hier die Party mit unseren, wo wir jetzt gerade so unseren Weg eingeschlagen haben, als hier die bestimmen dürfen.
Ich habe gehört von einer Jam in Berlin, wo sie dann ja auch das wirklich in einen Rap verarbeitet haben. Wie war denn das?
Ich habe da dir, es gibt von Cora einen ihr bekanntesten Song. Sie heißt Könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen. Und ich habe daraus gemacht, ich kann es nicht mehr hören, kann es nicht mehr sehen. All das Gerede von den Leuten, dass nur sie Hip-Hop verstehen. Das war so ein bisschen nur ein Abrechnungstext, weil ich habe bis dahin hatte ich eingesehen, dass ich auf völlig verlorenem Posten stehe, dass ich die Einzige bin, die das anscheinend blöd findet, was hier gerade passiert. Oder die es blöd fanden, haben nichts gesagt, haben einfach ihr Ding weitergemacht. Oder andere haben es hingenommen, weil sie einfach so dadurch mit in der Clique waren und mit Party feiern konnten, was da so passiert ist. Und dann habe ich die Abrechnung gemacht in Berlin und habe mich danach auch so gut wie zurückgezogen.
Warum ist es Ihnen denn überhaupt heute noch, fast 30 Jahre später, so wichtig, über diese alten Zeiten zu sprechen? Ich meine, Sie haben ja inzwischen gar kein Interesse mehr, selbst Hip-Hop zu machen. Sie sind freie Künstlerin, da könnten Sie doch auch einfach Gras über die Sache wachsen lassen.
Ich hatte auch Gras, es war komplett, es war nicht nur Gras, es war ein ganzer Dschungel über diese Sache gewachsen, bis ich dann halt, ich glaube, vor 3 Jahren oder es war das erste Mal, habe ich gehört, von irgendeinem Buch, das rauskam, wo Freunde meinten, die das gelesen hatten, über 5 Ecken, du stehst da gar nicht drin.
Das Buch 35 Jahre Hip-Hop in Deutschland.
Die erste Ausgabe oder so, genau. Mhm. Und dann habe ich erfahren, dass ich halt in den Chroniken nicht drin stehe. Und das, dann bin ich aus diesem tiefen Dschungel ausgestiegen und dachte, okay, das ist nicht okay. Ich habe die großen Jams hier, die wichtigen Pfeiler an wo das größer wurde, Stück für Stück, habe schon damals gerappt. Und es gab nur Cora und mich. Also, und ich war mit Pudding damals die erste in einem Female, die in der Schweiz mehrere Auftritte hatte. Also so schlecht können wir ja nicht gewesen sein, dass die Schweizer gesagt haben, okay, wir bezahlen euch viel Geld, kommt hierher. Und ich werde nicht erwähnt. Darum ging es mir, dass ich gesagt habe, das muss geändert werden.
Die fast vergessene Rap- und Graffiti-Pionierin Mancha Friedrich im Corso-Gespräch. Wer mehr über die Anfänge des Hip-Hop in Deutschland hören möchte, wir haben auch eine XL-Version des Gesprächs online gestellt. Darin spricht Mancha Friedrich unter anderem darüber, was sie der nächsten Generation an Rapperinnen mit auf den Weg geben möchte.